Peter Hane, ein ehemaliger, ich glaube, Fernsehmoderator, hat mal gesagt, nur Menschen mit Profil hinterlassen Spuren. Ihr wisst, was ein Profil ist, ja? Also es gibt das Profilbild bei irgendwelchen sozialen Medien oder so oder auch ein anderes Profil, aber zu seiner Zeit gab es doch noch nicht. Da ging es um das Profil eines Autoreifens. Ein Autoreifen, das ein Profil hat, also verschiedene Einschnitte dort an dem Gummi, hinterlässt eine Spur im Schnee zum Beispiel, und wir können manchmal sogar sehen, welches Auto das gewesen ist, ob das vom Nachbarn rechts oder vom Nachbarn links, so wie auch mit den Tieren. Und Hane sagte dann, nur Menschen, die ein Profil haben, also die wirklich eine Standfestigkeit haben, die einen festen Charakter haben, die etwas ja, Festes an sich haben, was von den anderen Menschen bemerkt wird, die hinterlassen eine Spur im Leben. Menschen, die ganz glatt sind, die immer versuchen, jedem nach der Nase zu reden, na, die hinterlassen keine Spuren. Da weißt du nicht, was er denkt, was er ist und wie er ist und was ihm wichtig ist. Nur Menschen mit Profil hinterlassen Spuren. Heute geht es in der Predigt um Standfestigkeit. Es geht darum, dass aus Unmündigen Erwachsene werden sollen. Aus Menschen, die Kinder sind, kindisch im geistlichen Leben, die sollen Erwachsene werden. Und entsprechend habe ich meine Predigt, so wie der Text es mehr oder weniger fast vorgibt, in zwei Punkte geteilt. Sei nicht kindisch, werde erwachsen. Sei nicht kindisch ist der erste Punkt, werde erwachsen der zweite. Wir wollen uns natürlich im Besonderen noch darüber Gedanken machen, wie wir erwachsen werden können. Doch lasst uns zunächst den Text lesen. Schlag bitte Epheser Kapitel 4 auf und wir wollen die Verse 14 und 15 lesen. Nun kurz zur Erinnerung, hier geht es um die Gaben und Paulus hat der Gemeinde gesagt, der Gemeinde sind Älteste, Propheten, Apostel, Lehrer, Hirten gegeben, damit sie die Heiligen, also die Gemeinde, zurüsten. Und wenn die zugerüstet sind, dann können die aneinander den Dienst vollziehen, damit sie gemeinsam zur Einheit des Glaubens wachsen, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, also zur vollkommenen Mannesreife. Sie sollen nicht Glaubenskinder bleiben, sondern reif werden. Nun, warum sagt er, soll das nicht passieren? Wir lesen Vers 14 und 15, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Stellt euch einmal vor, Unwissenheit würde zu Übelkeit und Erbrechen führen. Wie würde es euch gehen? Unwissenheit, also wenn ihr gewisse Dinge nicht wisst, würde Übelkeit bringen. Ich glaube, es würde uns allen öfters einmal schlecht gehen. Es gibt wahrscheinlich bei jedem im Leben so einiges, was er nicht weiß. Und wenn er gefragt wird, kann er nicht antworten. Und wenn wir dann jedes Mal erbrechen müssten, das wäre ein übles Leben. Und in Vers 14 schreibt Paulus etwas von Unmündigen, die hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Da kriegt man Seekrankheit. Wer in einem Boot sitzt und von den Wellen hin und her geschmissen wird, nach rechts und nach links, so wie die Wellen und der Wind das Boot hin und her schmeißen wollen, da kriegt man Seekrankheit. Da kann es einem übel gehen. Und Paulus schreibt hier von so einem Phänomen, das sagt er natürlich bildlich. Die ganzen Gaben, von denen er vorher geredet hat, die sollen wir ausüben, damit wir zu Christus hinwachsen und nicht hin und her geworfen werden, sondern festsitzen, feststehen, fest sind, reif. Und wir sollen nicht hin und her geworfen werden. Er sagt, die Unmündigen werden hin und her geworfen. Nun, wer sind die Unmündigen, wenn wir so vom Glaubensleben reden? Oder allgemein, wer ist unmündig? Unmündig, das sind Kinder, Kleinkinder. Das sind Unwissende, Minderjährige. Das ist das, was das Wort hier sagt. Das sind kleine Kinder, die einfach vieles noch nicht wissen, die auch nicht für sich selbst entscheiden können. Sie sind unmündig. Sie können noch nicht für sich selbst entscheiden. Sie sind nicht reif dazu, auf eigenen Beinen stehen. Das ist kein negativer oder beleidigender Ausdruck, der hier steht, sondern einfach, um festzustellen, du bist Kind. Du bist kindlich, kindisch. Du bist eben noch nicht erwachsen. Du kannst noch nicht alleine stehen. Du kannst noch nicht alleine entscheiden. Es müssen andere für dich noch entscheiden. Andere müssen dir sagen, wo es lang geht. Andere müssen dir befehlen und Regeln geben. Und unmündig ist in diesem Fall sowohl vom Wort her als auch vom Zusammenhang her sehr stark an Unwissenheit angelehnt. Also vieles, warum ein Kind unmündig ist, kindisch, weil es es nicht besser weiß. Und wenn ich das jetzt einfach einmal kurz fassen darf, sagt Paulus, wenn du nicht genug weißt im Glaubensleben, dann wirst du hin und her geworfen und wirst seekrank. Und dann geht es dir übel. Nun, es ist nicht so, dass man viel aus der Bibel wissen muss, damit es einem im Leben, im Glaubensleben nicht schlecht geht, sondern damit man feststeht. Und dennoch gibt es ein gewisses Wissen, ein Wissen über die wesentlichen, wichtigen Dinge der Lehre, damit wir feststehen können. Damit nicht jeder Prediger oder jede moderne Ausrichtung, die es gerade gibt, oder auch eine von früher hergeholte, von irgendeinem scheinbar Frommen, uns immer wieder von rechts nach links schmeißt. Paulus sagt, mit anderen Worten ausgedrückt, ihr sollt die Lehre kennen. Ihr müsst feststehen in dem, was ihr gelehrt werdet, und womit ihr euch gegenseitig dient, um zu festigen. Aber dazu noch mehr. Für jetzt reicht das erstmal. Wir müssen uns kurz noch, bevor wir uns zu dem eigentlich Wesentlichen, zu dem Wachstum, was wir ja anstreben wollen, wenden, müssen wir noch einmal klären, was sind die Ursachen von Unmündigkeit? Warum sind Glaubensmenschen, Gläubige, überhaupt unmündig und verhalten sich geistig wie kleine Kinder, als wüssten sie noch nichts? Oder als wüssten sie nicht das, was sie festigt im Glauben? Also das Wichtigste, Wesentliche. Nun, einmal, es sind Neubekehrte. Das ist verständlich. Das darf sein. Wer neu im Glauben ist, der kann eben noch nicht alles wissen. Und dass der manchmal noch nicht reif ist, gläubig, reif handelt. Das ist verständlich. Aber bei den anderen, die schon länger im Glauben sind, woran kann es liegen? Nun, wenn ich hier den ganzen Zusammenhang anschaue, dann fallen mir zwei Ebenen auf, in denen wir die Ursachen suchen können. Einmal ist es die Ebene der Leitung, der Lehrer in der Gemeinde. Und das andere ist die Ebene der Versammlung, also der einzelnen Glieder, wie sie miteinander umgehen. Das sind zwei Bereiche, die daran schuld sein können, dass die Gläubigen einer Gemeinde unmündig, also kindisch sind. Und nicht fest im Glauben, sondern wenn da ein ordentlicher, schlauer Verführer sich nah an der Bibel hält und doch nicht ganz auf der Bibel ist, diese fortreißen würde. Bei der Leitung ist es mangelhafte Zurüstung. Die Lehrer rüsten die Gläubigen nicht wirklich zu. Das heißt, sie bereiten sie nicht darauf vor, auf ihr Alltagsleben, auf die Ausübung ihrer Gaben und ihrer Dienste. Und bei dem anderen sind es die Gemeindeglieder, die ihre Gaben, ihre Dienste nicht richtig ausüben, also für eine mangelnde Erbauung sorgen. Also auf der einen Seite kann es eine fehlende, biblisch gute, umfassende Lehre sein und auf der anderen Seite fehlende fleißige und zuverlässige Arbeiter, die aneinander arbeiten. Lasst uns das noch ein bisschen genauer anschauen, auf der Ebene der Zurüstung. Kinder, ihr kennt das alle aus der Schule. Ne, wer ist meistens schuld an den schlechten Noten? Die Lehrer. Richtig, wusste ich's doch. Das sind die Lehrer, denn die machen ja die Noten, stimmt's? Die könnten doch einfach überall Einsen schreiben. Aber manchmal sind Lehrer wirklich schuld. Also ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich alle schon erlebt. Habtet ihr den einen Schüler, den einen Lehrer in dem einen Jahr, wart ihr in Mathe 2 und da kam der andere Lehrer 4? Oder in irgendeinem anderen Fach vielleicht so? Ja, da war der eine Geschichtslehrer, da brauchte man nichts lernen, da wusste man alles und hat Einsen und Zweien geschrieben. Und bei dem anderen Geschichtslehrer hat man die gesamte Geschichte von der Erde nicht verstanden, wusste nicht, ob sie von Amerika oder Europa handelte oder noch von etwas anderem. Und hat auch knapp und vielleicht hat man mit einer 4 bestanden oder so. Ich glaube, das kennt ihr alle. Das sind Lehrer. Mangelhaft. Es kann sein, dass sie unfähig sind, auch in der Leitung einer Gemeinde. Sie ist unfähig zu leiten. Sie ist unfähig, verständlich gut zu lehren. Es kann auch sein, dass es mangelndes Wissen ist oder dass sie aus Eigennutz handeln. Vielleicht auch Faulheit, mangelnde Lehrbegabung oder einfach in ihrem Dienst unzuverlässig sind. Oder es gibt die gar nicht, die Lehrer. Eine Gemeinde ohne Leitung, ohne Lehrer ist, da geschieht auch keine Zurüstung. Also wenn die Schüler, wenn alle Kinder auf sich selbst gestellt wären, ohne dass sie zur Schule gehen würden, gäbe es einige, die würden sich selbst gut was beibringen. Ja? Wir haben das zum Beispiel von der Familie Achmer gesehen. Die waren sehr schlau und die wussten eine ganze Menge. Und den Großteil ihres Lebens haben diese Mädels nie in der Schule gesessen. Ein paar Jahre, aber nicht 5. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Oder schlechtes Lehrmaterial. Wenn sich die Lehrer in der Gemeinde, vielleicht können sie sogar richtig gut lehren, aber sie benutzen nicht so genau die Bibel, sondern mehr die Kommentare von irgendwelchen Menschen. Und wenn sie sich nicht fest auf die Bibel gründen in all ihren Aussagen, dann kann es sein, dass der eine und andere nicht ganz so gute Kommentar sie langsam zur Seite schmeißt. Und dann reißen sie die ganze Gemeinde mit. Also schlechtes Lehrmaterial kann ebenfalls ein Grund sein. Aber auf der Ebene der Dienste, und das ist die Ebene der Gemeinde, da ist auch ein großes Problem oder kann entstehen. Da können Ursachen dafür entstehen, warum es in der Gemeinde kindische Gläubige gibt. Also Gläubige, die nicht fest genug sind. Das heißt, wenn hier jemand bei uns in der Gemeinde nicht fest im Glauben ist, unmündig, unwissend, in der Gefahr steht, sich schnell von anderen Lehren wegtreiben zu lassen und nicht fähig ist, einen Prediger zu beurteilen, ist er wirklich biblisch, hat er eine gesunde Lehre oder hat er sie nicht, dann kann das liegen, dass ihr selber daran schuld seid, dass der rechts und links neben euch es nicht kann. Und darauf möchte ich heute gerne ein bisschen genauer eingehen. Unzuverlässige Arbeiter, Diener in der Gemeinde, weil sie bequem sind und nicht ihren Dienst gut tun oder ihre Gabe nicht ausüben. Vielleicht hat der eine oder andere noch nicht mal sich darüber Gedanken gemacht, was für Gabe er denn haben könnte und macht sich nicht die Mühe, danach zu forschen. Oder auch ihr nehmt schlechtes Material. Und wenn ihr miteinander redet, baut ihr nicht so sehr auf die Bibel, sondern vielmehr auf Erfahrungsberichte. Und sagt ja, ich habe das erfahren und eure Erfahrungen prägen euch gegenseitig. Und statt dass ihr zu Christus hinwachst, wachst ihr zu irgendwelchen Erfahrungen hin und bleibt Unmündige im Glauben. Nun, lasst uns Punkt 1 festhalten. Unmündige oder kindische Gläubige in der Gemeinde sind solche, die keine Standfestigkeit in der Lehre und in der Erkenntnis haben. Und wenn dann verschiedene Lehren über das Land kommen, verschiedene Winde, irgendeiner bringt dieses Gesetz und sagt, schau mal, die Bibel sagt das und das muss man tun, der andere bringt jenes Evangelium Und sind so verschiedene Strömungen, die in unserem Land über den Glauben so über das Land wehen, werden sie von solchen Strömungen weggespült. Und selbst wenn sie in der Gemeinde bleiben, sind sie aber innerlich oft hin und her geschmissen und sagen, ich weiß nicht, was richtig ist, ob der vielleicht recht hat oder ob der recht hat. Das ist ein Problem, wenn wir keine Standfestigkeit haben. Gott ruft uns auf, sei nicht unmündig, sei nicht kindisch. Das bringt nur Übelkeit. So, wie kommen wir aber aus dieser Unmündigkeit heraus? Nun würden wir vielleicht sagen, wenn die Unmündigkeit so stark mit Wissen zusammenhängt, nicht Wissen ist, sondern einfach mit Wissen zusammenhängt, dann müssen wir einfach lernen, die Lehre in der Bibel richtig gut lernen. Und das stimmt nicht. Die Lehre hat einen wesentlichen, wichtigen Teil, gehört dazu. Aber was Paulus hier sagt in diesen Versen, nicht nur in diesen zwei, sondern in dem gesamten Zusammenhang, hat ein anderes Gewicht. Und das Gewicht ist für uns so entscheidend, so sehr entscheidend. Ich habe in meinem Leben als Arzt viele gute und auch schlechte Entscheidungen getroffen. Menschen, die danach begeistert waren, wie gut das funktioniert hat, und Menschen, die sehr enttäuscht waren, dass vieles nicht geklappt hat. Noch nie hat einer dieser Menschen, für den ich ja ein Werkzeug war, um bei der Operieren, um ihm zu helfen, noch nie hat einer dieser Menschen auch nur ein Tucken, und ich habe sie nicht gefragt, aber ich bin mir sicher, hat nicht einen Tucken dran gedacht, ach, der hat bestimmt einen guten oder der hat einen schlechten Professor gehabt, der es ihm beigebracht hat oder nicht. Am Ende zählt nicht, ob der Professor es gut erklärt hat. Am Ende zählt es, ob du es gut gemacht hast. Und das ist in der Schule nicht anders. Wenn dann die Abschlussarbeit kommt, kannst du schimpfen über deinen Lehrer, der es dir nicht beigebracht hat. Aber wenn das Examen kommt, musst du es können. Und wenn es dir der Lehrer nicht beigebracht hat, dann such dir Nachhilfe oder dann einen Online-Lehrer oder frag die Eltern oder lies selbst ein Buch oder was auch immer. Am Ende musst du es können, egal wie gut dein Lehrer war. Und ein bisschen ähnlich ist das, was Paulus hier sagt. Nun, er nimmt nicht die Lehrer aus der Pflicht, die Lehrer der Gemeinde, überhaupt nicht. Aber ein Großteil dessen, wie wir aus der Unmündigkeit rauskommen, schiebt Paulus auf die Gemeinde und nicht auf die Lehrer der Gemeinde. Ich möchte dazu das jetzt gerne etwas genauer erläutern, denn das müssen wir im Leben verstehen. Das müssen wir lernen zu leben. Da hilft uns nichts, einfach zu wissen. Da müssen wir begreifen, kapieren und handeln, etwas machen. Wenn wir diesen langen Satz, und dabei ist es noch nicht mal der ganze Satz, sondern nur ein Nebensatz, ja? Wenn wir diesen langen Nebensatz, Verse 14 und 15, auf das ganz Wichtigste sprachlich zusammenfassen, sagt Paulus hier Folgendes. Nicht sein, sondern wachsen. Versteht ihr? Merkt euch diesen kürzesten Satz. Und wir können fragen, was sollen wir nicht sein? Ihr wisst schon, unmündig. Nicht unmündig sein, sondern wachsen. Das ist der Kern dieses langen Satzes, Verse 14 und 15. Und ich wiederhole, das ist noch nicht mal der ganze Satz. Paulus fängt ein Kapitel in Vers 5, in Vers 11 fängt der Satz an. Nicht unmündig sein, sondern wachsen. Was hat unmündig sein denn mit wachsen zu tun? Das ist vielleicht auch eine seltsame Gegenüberstellung. Ja, wir würden sagen, nicht unmündig sein, sondern lernen, verstehen oder irgendwie so etwas. Aber natürlich nicht, ein Kind, das unmündig ist, muss wachsen, um das zu sein, was dann nicht mehr unmündig ist. Genauso wie mit dem Lernen. Ja, wir sagen unseren Kindern nicht, sei nicht faul, sondern fleißig, sondern wir sagen, sei nicht faul, sondern lerne. Ja, wir sagen gleich das Konkrete, was er tun muss, um dorthin zu kommen, wo wir es haben wollen. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt. Nicht unmündig sein, sondern wachsen, weil das Wachstum, und über das werden wir jetzt reden, das Wachstum ist das, was uns durch all diese Dinge hindurch hilft und rettet, was uns festmacht. Das Wachstum macht uns fest, das Wachstum bringt uns aus dem Unmündigsein, das Wachstum hilft uns, dass jeder rechts und links eine Lehre vertreten kann, was auch immer er will. Wir bleiben auf unserer Spur und hinter unserer Spur ist Profil. Oder das heißt, wir haben echt Profil und die Menschen hinter uns sehen, oh, na, der hat im Leben Standfestigkeit, der weiß, was er will. Und wenn er mal in einer Abteilung gearbeitet hat oder in einer Nachbarschaft gelebt hat, dann erinnern die sich an den auch noch 10 Jahre später. Hoffentlich zum Guten. Man kann ja auch ein schlechtes Profil haben. Ne? Wie wachsen wir jetzt? Nun, das Wachstum geschieht durch wahrhaftig sein in Liebe und zu Christus hin. So, ich möchte mit euch nicht die Grammatik all dieser ganzen Verse durchgehen. Es schadet aber euch nicht, wenn ihr das mal zu Hause tun würdet. Aber die sprachlich gesehen sagt Paulus uns jetzt 2 Dinge, wie wir wachsen können. Einmal dadurch, dass wir die Wahrheit reden und dass wir lieben. Und das Ganze gehört noch in einen bestimmten Zusammenhang. Und wohin wachsen? Zu Christus. Wahrheit, Liebe und Christus. Das sind die 3 Schlagworte. Die 3 Schlagworte für Wachstum, für Festigkeit. Und ich möchte, dass ihr euch das merkt. Und das müsst ihr euch merken. Immer, sehr gut, immer, wenn ihr über das Gemeindeleben nachdenkt und über euren Platz in der Gemeinde, müsst ihr daran denken, dass es in der Gemeinde um Wachstum geht. In verschiedenen Bereichen. Und das Wachstum zur Festigkeit sind diese 3 Worte und die müsst ihr euch merken. Wahrheit reden, in Liebe und zu Christus hinwachsen. Das dürft ihr nie vergessen. Die Wahrheit redend, so können wir wachsen. Nun, was heißt das, die Wahrheit redend in Liebe? Die Wahrheit reden heißt nicht einfach nur statt zu lügen, das Richtige sagen. Hier geht es um eine Wahrheit, hier steht nicht das Wort reden. Und ihr werdet auch in vielen Übersetzungen merken, da steht nicht reden, sondern wahrhaftig sein oder so etwas Ähnliches. Hier steht das Wort für Wahrheit, aber eben als Verbform, also Wahrheit tun. Das ist für uns Deutschen komisch. Also sagt sich jeder Übersetzer, wie kann ich das Wahrheit tun irgendwie in die Sprache Deutsch hinein übersetzen? Ich will das mal allgemein sagen, wir müssen Wahrheit kommunizieren. Wahrheit reden, Wahrheit leben. Aber es hat eben viel mit Reden zu tun, wenn wir über die Wahrheit reden, hat das viel mit Reden zu tun. Also Wahrheit reden statt zu schweigen. Wahrheit reden bei der Auslegung. Es muss wahrhaftig Gottes Wort sein, was wir dort reden. Wahrheit reden, wenn anderes behauptet wird. Oder Wahrheit reden, wenn sie nicht gelebt wird. Und Wahrheit leben, wenn andere zuschauen. Oder auch wenn sie wegschauen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass diese Aufforderung von Paulus hier im Kontext der Gemeinde stattfindet. Das können wir nicht in gleicher Art und Weise auf die Welt übertragen, auf unser Leben in der Welt. Denn da müssten wir ja am laufenden Band mit all unseren Nachbarn und Arbeitskollegen reden und sie ermahnen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechend leben. Darum geht es jetzt nicht. Da müssen wir andere Weisheiten an den Tag legen. Müssen wir anders entscheiden, was wir sagen oder wann wir etwas sagen. Aber in der Gemeinde muss absolute Wahrhaftigkeit und Wahrheit tun herrschen. Also wie auch immer euer Dienst aussieht, wie auch immer eure Gabe aussieht, die ihr ausübt, um dem anderen zu dienen, Es muss von der Wahrheit der Bibel durch und durch durchdrängt sein. Ob du redest, ob du handelst, ob du jemandem einfach mit seinen Kindern hilfst oder ob du jemanden ermutigst, Seelsorge an ihn machst, ihn ermahnst oder ihm einfach nur hilfst, weiterzukommen, ist völlig egal. Es muss mit biblischer Wahrheit durchdrängt sein. Es muss deine ganze Arbeit, selbst das Saubermachen, muss wahrhaftig sein. Ich war letztens in einem Dienst in einer anderen Stadt und war da Notarzt. Und ich war erstaunt, wie die Putzfrau das Zimmer geputzt hat. Also ich kenne einiges von verschiedenen Reinigungskräften, wie die das Zimmer sauber machen, aber das war einer. Wow, dachte ich. Und einer der Kollegen, der dort regelmäßig ist, der sagte, du kannst das Bett so glatt machen, wie du willst. Die wird es am liebsten, die wird es noch mal glatter machen. So etwas könnte man sich als wahrhaftiges Putzen vorstellen. Nun, sie wird das ja wahrscheinlich nicht jeden Tag in jedem Zimmer so machen, sondern schon ihre Abläufe haben. Das ist mir schon klar. Und das Putzen entscheidet nicht über alles. Es war jetzt einfach nur ein Beispiel, wie man auch durch das ganz normale Leben einfach wahrhaftig sein kann. Nicht so unter den Teppich kehren oder die Ecken, die man nicht sieht, die putzt man gar nicht. Und in vielen Räumen, solchen öffentlichen Räumen, wenn man da mal so über eine Fensterbank oder über einen Bilderrahmen mit dem Finger streicht, das ist wahrhaftiger Staub. Das ist keine Sauberkeit. Keine wahrhaftige Arbeit dahinter gewesen. Die ging mit dem Wedel über all diese Bilder, die dort, es waren nicht viele Bilder, aber so, das hat mich echt erstaunt. Im wahrsten Sinne des Wortes vom Hocker auf vom Stuhl gehauen, denn sie sagte, ich solle jetzt bitte unmüßig gehen, denn sie will ja den Boden putzen. Tja, tatsächlich so mutig zu sagen, dem Arzt, er müsse jetzt das Zimmer verlassen, damit sie das Boden wischen kann. Das habe ich noch nie erlebt. Alle, die sagen, oh, der Arzt ist drin, dann kann ich ja jetzt nicht wischen und dann gehen sie weiter. Gut, kurzer Ausflug. Eine Sache möchte ich hier noch sagen. Dieses Wachstum, vielleicht so viel. Paulus baut hier von Vers 11 bis Vers 16 so einen Berg auf. Und er sagt, hier sind die Ältesten, die Gemeindeleitung, die Lehrer. Die rüsten die Gemeinde zu. Die Zurüstung geschieht, damit alle zu einer Einheit kommen. Die rüsten die Gemeinde. Die Gemeinde muss sich gegenseitig dienen, damit sie eine Einheit bilden. Und diese Einheit soll da sein, damit sie nicht unmündig sind, hin und her geworfen werden, sondern fest sind. Aber dieses Wachstum zu dieser Einheit, zu dieser Mannesreife, geschieht durch die einzelnen Glieder. Das könnt ihr in Vers 12 nachlesen. Das ist der Plan, über den ich letztes Mal geredet habe. Das heißt, dieser Wachstum, der zu dieser guten Festigkeit einer Gemeinde führt, wird durch die einzelnen Gemeindemitglieder, durch ihren Dienst aneinander bewirkt. Das heißt, wenn du Wahrheit redest in Liebe, wenn wir hier über Wachstum reden, geht es nicht, dass du dafür sorgst, dass du wächst, sondern dass du dafür sorgst, dass der andere wachsen kann. Ich predige heute nicht, damit du dafür sorgst, dass du selber wachsen kannst. Das ist nicht verkehrt, wenn wir das tun. Und gut. Aber ich möchte euch heute sagen, dass Gott uns diese Verantwortung jedem Einzelnen gibt und sagt, du bist verantwortlich für das Wachstum deines Nächsten. Also wenn es dem anderen schlecht geht, weil er von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen wird und nicht so recht weiß, wo er stehen muss, dann seid ihr daran schuld, mit mir zusammen. So, wie geschieht Wachstum durch Wahrheit reden? Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, warum durch Wahrheit reden Wachstum entstehen kann? Nun, Kinder erziehen. Kinder wachsen ja nicht nur dadurch, dass sie essen und gepflegt werden, sondern sie wachsen in bedeutendem Maß auch, indem die Eltern mit ihnen Wahrheit kommunizieren. Also sie werden nicht, also mit Essen und Pflegen und so werden sie größer, aber sie werden dadurch nicht schlauer und sie werden dadurch nicht fähig, selbstständig zu leben, sondern wir geben ihnen Wahrheiten mit. Zum Beispiel, geh nicht über die Straße. Im schlimmsten Fall wird er dann nie groß. Du musst dich so anziehen, so knöpft man das zusammen und so dreht man den Pulli, damit das Kind, wenn es groß ist, in der Lage ist, sich vernünftig anzuziehen. Es muss ja reif werden, es soll nicht nur groß sein. Wir erklären und machen vor, wie man sauber macht, putzt und kocht. Wir erklären, wo die Gefahren zum Beispiel von einzelnen Medien liegen. Oder wir warnen und verbieten den Umgang mit bestimmten Menschen. So machen wir das als Eltern bei der Kindererziehung, indem wir ihnen Wahrheit vermitteln. Wir reden Wahrheit und dadurch werden die Kinder reifer, erwachsener. Natürlich auch, indem sie selbstständig wachsen, dadurch, dass sie essen und Hormone im Körper sind und das Gehirn fähig wird, gewisse Dinge zu begreifen, machen wir das eine früh, das andere spät. Aber so ist es auch in der Gemeinde. Wir weisen auf gefährliche Wege hin. Und zwar nicht nur die Prediger von der Kanzel, sondern das müsst ihr euch gegenseitig machen. Wir erklären, wie die geistliche Waffenrüstung oder wie man den neuen Menschen anziehen muss. Habt ihr das eigentlich jemals gemacht? Dass ihr jemand anders erklärt habt, wie er das Schwert des Geistes nehmen kann? Oder wie er sich den Helm des Heils aufzieht? Oder neue Menschen anziehen, Kolosser 3,12, da sagt Paulus an die Kolosser, zieht an, herzliches Erbarmen. Um es einmal ganz praktisch runterzubrechen auf das, was ihr morgen und übermorgen tun könnt. Einer kann dem anderen lehren, wie er praktisch, wie er herzliches Erbarmen anziehen kann. Lehrt euch das doch gegenseitig einmal, Erbarmen zu üben. Indem ihr die Wahrheit redet und in Wahrheit zeigt. Oder wie zieht man Freundlichkeit an? Demut. Wenn ihr miteinander lebt, merkt ihr doch am ehesten, ob jemand demütig ist oder nicht. Und dann heißt es Wahrheit reden. Du bist nicht demütig. Du bist stolz. Aber sag ihm auch, wie er Demut anziehen kann. Und wenn du es selber nicht weißt, dann frag. Dann brauchst du jemanden, der es dir zeigt. So wie ein kleines Kind sagt, Papa, ich kann den Pullover nicht anziehen. Sanftmut anziehen. Ja, das sind die Dinge aus Kolosser. Wir werden aufgefordert, auch etwas anziehen, so wie wir unseren Kindern beibringen, anzuziehen. Oder wir helfen, Herz und Beziehungen sauber zu machen. Du hilfst dem anderen dabei. Wir erklären unserem Nächsten in der Gemeinde, wo die Gefahren der Medien und Zeitverschwendungen liegen. Oder Zeitverwendung. Wir warnen vor dem Umgang mit bestimmten Menschen oder lehren mit bestimmten Dingen. Das ist praktisch, in Wahrheit jemandem zu helfen, zu wachsen. Nun sagt Paulus hier aber, die Wahrheit soll in Liebe gesagt werden. Hier kommt die Liebe ins Spiel von diesen drei Schlagworten, Wahrheit, Liebe und Christus. Er sagt, diese Wahrheit tun, Wahrheit reden, wahrhaftig sein, in Liebe. Nun, was denkt ihr, ist das größte Problem beim Reden der Wahrheit? Ihr ahnt es schon, es ist die Liebe. Es ist nicht die Unwissenheit. Wir merken manchmal ganz schnell, dass der andere nicht demütig ist. Und dem anderen einmal zu sagen, dass er stolz ist, geschieht selten mit Liebe. Vielfach tun wir es vielleicht gar nicht. Aber das ist oft das Problem, absolute Wahrheit mit Liebe zusammenzubringen. Deswegen ist Liebe, fehlende Liebe, das Hauptproblem. Wir Menschen neigen dazu, viel mehr entweder Wahrheit oder Liebe in besonderem Maße lenken zu lassen. Ja, der eine steht sehr viel immer auf das Richtige, alles korrekt machen. Und das sind oft Leute, denen dann die Liebe fehlt. Und andere Leute, die wollen einfach alles schön haben und ruhig haben und sie lieben auch viel, aber um des Friedens willen verzichten sie dann oft auf die Wahrheit. Und beides ist schwer zusammenzubringen. Nun, warum ist die Liebe so wichtig? Eigentlich ist es nicht schwer. Schaut, wir Menschen neigen alle dazu, dem zu glauben, von dem wir Liebe erfahren. Wenn dir zwei Menschen das Gleiche sagen und der eine liebt dich und du spürst das und der andere sagt dir die gleiche Wahrheit, aber kalt, dann wirst du dem, der sie dir kalt sagt, vielleicht nicht so schnell glauben, aber dem anderen glaubst du eher. Menschen entscheiden viel eher emotional als rational. Es kann sein, dass wir mit unserem Kopf alles genau verstehen und wissen, das und das und das ist besser und das müssten wir jetzt tun. Und wir entscheiden uns trotzdem anders, weil es einfach keine guten Gefühle sind. Ja, da weiß der Schüler, dass er seine Hausaufgaben gut tun muss und alles der Reihe nach und vollständig. Aber diese schlechte Laune-Gefühle oder schlecht keine Lust ist daran schuld, dass der sich doch anders entscheidet, obwohl alle Fakten, sein ganzer Verstand sagt, du müsstest das jetzt machen. Oder stille Zeit statt Schlafen. Ja, wir wachen morgens auf und alle unser Verstand sagt, alle Fakten sprechen dafür, wir sollten jetzt aufstehen, stille Zeit halten, aber unser Gefühl spricht dagegen und so manches Mal gehorchen wir eher dem Gefühl. Du kannst den Menschen auch in dieser ganzen Debatte mit Impfen, ja, Impfen, nein und wie das Ganze ist, ob das so oder so ist, wie Corona entstanden ist, das ist. Man kann Menschen, die emotional, also sehr gefühlsmäßig auf einer Position stehen, kannst du so viel Fakten geben für das Gegenteil, wie du willst. Die werden es nicht glauben. Wir Menschen entscheiden emotional, das ist so. Selten schaffen es Menschen wirklich rational zu entscheiden. Wenn du jetzt in der Gemeinde jemandem die Wahrheit sagst und das mit Liebe tust, dann hast du einen immens großen Beitrag dazu geleistet, dass der andere das annimmt und tut und sich dafür entscheidet. Wenn du ihm einfach nur kühl, mit kühlem Verstand und klarem Kopf die richtige Wahrheit sagst, wird er das nicht so gut annehmen und es wird ihm schwerer fallen, es auch tatsächlich zu tun, sein Leben zu ändern. Aber wenn du es mit Liebe tust und dem anderen warm ums Herz wird und er wirklich deine Liebe spürt, dann wird er sich viel eher dazu durchringen können, sich tatsächlich zu ändern und zu wachsen. Und ihr merkt, wenn man tief da hineindenkt, dieses in wahrhaftiger Liebe heranwachsen, da steckt eine ganze Menge drin. Das hat Paulus nicht einfach so gesagt, weil ihm jetzt gerade Wahrheit und Liebe einfiel. Da ist so viel dahinter. Das ist ein Fundament. Und ich möchte, dass ihr das bitte immer behaltet, damit wir als Gemeinde standfest bleiben können und bibelfest bleiben können. Müsst ihr alle dafür sorgen, dass der Nächste neben euch wachsen kann. Und das tun wir durch Wahrheit leben in Liebe. Und das Dritte jetzt. Zu Christus hin. Zu Christus hin. Nun, wohin wachsen? Wir würden vielleicht sagen, Moment mal, warum müssen wir überhaupt die Frage stellen, wohin wachsen? Wir wachsen doch einfach und werden fester. Aber Paulus sagt, wir sollen zu Christus hinwachsen. Und ich denke, das ist so wichtig. Und ich fürchte, dass die meisten das schnell überlesen. Wir neigen in einer Gemeinde, ganz besonders in einer Welt, wie wir sie leben, in so einem postmoderne und also hier nachchristliches Abendland, Mitteleuropa, wo viel Moral aus biblischer Sicht dahingeschwommen ist. Neigen wir dazu, auch ein wenig von Christus abzurücken. Nicht unbedingt so von der Bibel oder so, aber wenn wir ein Gemeindeleben haben, das eine schöne, Glaubenseinheit. Also wir haben alle die gleiche Lehre, die gleichen, wie heißt das, wenn man ein Glaubenspapier hat? Ja, Glaubensbekenntnis, genau, wir haben alle ein Glaubensbekenntnis, sind uns alle einig in der Lehre und dann sind wir schon ein bisschen zufrieden damit, vielleicht sogar sehr zufrieden. Und es gibt Gemeinden, die werden auf dieser Basis gegründet, dann ist man mit zwei, drei Fragen nicht einverstanden und gründet eine neue Gemeinde, um alle die gleiche Lehre zu haben. Nun ist es sehr erstrebenswert, die gleiche Lehre zu haben, aber eine Gemeinde ist doch nicht eine Ansammlung von Leuten, die die gleiche Lehre haben. Und dann ist es doch oft so, wir wachsen hin zu einer Lehrmeinung. Aber das ist es nicht, wo wir hinwachsen sollen. Wenn du dem Nächsten, und du bist ja dafür verantwortlich, dass dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester in der Gemeinde wachsen kann, wenn du das Ziel hast, ihm die Wahrheit in Liebe zu sagen, damit wir alle den gleichen Lehrer in der Gemeinde vertreten, dann bist du falsch. Nein, es ist nicht falsch, die gleiche Lehre zu vertreten, sondern es ist falsch, dass das dein Ziel ist. Das Ziel ist Christus. Nun, wenn wir alle zu Christus hinstreben und dann am Ende die gleiche Lehre haben, dann ist das nicht verwunderlich. Ja, dann ist das wirklich nicht verwunderlich. Aber das Ziel, dass du beim Arbeiten mit deinem Dienst, mit deinen Gaben haben musst, ist dem anderen Wahrheit tun, mit Liebe, und das Ganze muss zu Christus hinführen. Nicht wir als Gemeinde sind das Ziel, dass es uns gut geht. Nicht ein Zusammenwachsen, nicht ein Gesellschaftlichkeit und ein besseres Miteinander in der Gemeinde ist unser Ziel, sondern das Wachsen ist zu Christus hin. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind hier, weil Christus uns zusammengebracht hat. Er ist unser Haupt. Er ist denjenige, für den wir leben und zu dem hin wir leben. Wir könnten uns ein paar Kontrollfragen stellen und dann möchte ich zusammenfassen. Wie viele von euch denken beim Dienen, beim Ausüben ihrer Gaben daran, dass sie damit ihre Glaubensgeschwister näher zu Christus bringen sollten. Vielleicht gelingt es uns häufiger daran zu denken, ich möchte einfach meine Sache gut machen, damit alle zufrieden sind. Aber das Ziel ist, dass du sie näher zu Christus bringst. Oder mehr ihre Hoffnung in Christus hineinsetzt. Die Hoffnung deines Nächsten in Christus hineinbringst, nicht in eine Aussicht auf dieser Erde. Oder dass sie Christus ähnlicher werden. Oder dass sie Christus gehorsamer werden. Kannst du dir vorstellen, dein Dienst trägt dazu bei, dass andere gehorsamer werden. Zu Christus hin gehorsam, nicht der Gemeinde gehorsamer werden, sondern zu Christus hin. Und wenn du mit deinem Dienst an den Kindern dazu beiträgst, dass die Kinder ihren Eltern gehorsamer sind, dann ist das natürlich auch gut und richtig, denn auch das ist ein Gebot Gottes. Und wenn sie der Gemeindeleitung gehorchen, dann ist auch das richtig, denn auch das ist ein Gebot Gottes, solange denn die Gemeindeleitung auch auf biblischem Boden steht. Aber das Endziel ist Christus. Eltern und Gemeinde gehorchen ist Zwischenstation. Eine göttliche Zwischenstation. Ich möchte euch wirklich ernstlich dazu ermahnen, achtet darauf, zu Christus hin zu führen, mit all dem, was ihr tut. Lasst uns festhalten, um nicht unmündig oder geistig kindisch zu sein, müssen wir wachsen. Das Wachstum muss zu Christus hin geschehen. Und es geschieht dadurch, dass wir die Wahrheit kommunizieren, dass wir Wahrheit leben und reden in Liebe. Wahrheit, Liebe und Christus, das sind die drei Worte, die ihr euch unbedingt merken müsst. Drei Worte, die gesundes und richtiges geistliches Wachstum fördern. Das Wachstum wird nicht durch den Dienst der Leitung und der Lehrer bewirkt, sondern durch den Dienst der einzelnen Glieder aneinander. Die Leitung leitet nur an, wie der Dienst geschehen sollte. Sie bildet aus, aber die tatsächliche Arbeit, das macht ihr. Wenn ihr ins Krankenhaus geht, dann werdet ihr von den Ärzten und den Schwestern behandelt, nicht von den Professoren der Uni und der Krankenpflegeschule. Die machen das nicht, aber die müssen auch eine gute Ausbildung machen, damit am Ende die Arbeit gut geschehen kann. Wachstum in der Gemeinde ist in großem, großem Maß von der Versammlung abhängig. Sei nicht kindisch, sondern wachse zu ihm hin. Christus. Amen. Amen. Lasst uns zum Schluss noch beten. Unser allmächtiger Gott und Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar für dein Wort. Es ist so praktisch, so lebensnah, wie vor 2000 Jahren, so heute immer noch. Und selbst deine Worte von vor, ja, die dir damals an Adam und Eva gesagt hast, die sind heute immer noch genauso aktuell. Was du sagst, das bleibt für immer. Und heute haben wir gelesen, wie wir wachsen können. Und du willst nicht, dass wir unmündig sind, dass wir kindisch sind, hin und her geworfen werden und nicht wirklich feststehen können. Du willst, dass wir wachsen zu dir hin. Und du hast es so eingerichtet, dass jeder einen Teil dazu beiträgt, dass dein Nächster wachsen kann. Es ist so eine wichtige Aufgabe. Und in vielen Bereichen sind wir da einfach noch nicht geübt drin. Und ich glaube, viele werden viele Fragen haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Weisheit gibst, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass du uns diese Furcht dir gegenüber und deinem Wort gegenüber gibst, dass wir lernen, willig lernen, wie wir dem anderen helfen können und dass wir bewusst darauf achten, mit all unseren Diensten und Gaben einander so zu dienen, dass wir durch das Reden der Wahrheit in Liebe zu dir hin Wachstum bewirken. In Jesu Namen bitte ich dich darum, Vater. Tu es aus Gnaden für uns. Um deines Namens willen. Amen.